Es hätte keine Veränderung dieser Welt gegeben, wenn nicht irgendjemand gesagt hätte, ey, Achtung, das müssen wir ändern.
Aber manchmal muss man klare Kante zeigen. Das fordert die Gesellschaft ja auch. Klare Kante gegen rechts heißt es doch zum Beispiel immer.
Die Welt brennt. An allen Ecken und Enden haben wir extreme, massive Probleme, vor denen sich auch keiner verschließen kann.
Die Welt ist in Aufruhr. Doch AktivistInnen geben Hoffnung. Du hörst Ganz schön laut, den Veto-Podcast mit Ninia Lagrande und Steven Anpalagan. Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz schön laut, dem Interview-Podcast des Veto-Magazins. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die sich aktivistisch engagieren, mit Menschen, die ihre Stimme erheben, um in dieser Gesellschaft etwas zum Besseren zu wenden. Heute habe ich jemanden zu Gast, der bzw. die in einer Organisation engagiert ist, die wohl zu den beliebtesten aktiven Gruppen in Deutschland gehört, den Omas gegen Rechts. Am 27. Januar 2018 gründete sich die erste Omas gegen Rechts-Gruppe in Deutschland nach dem Vorbild von österreichischen Aktivistinnen. Seitdem engagieren sich über 30.000 Menschen in zahlreichen Ortsgruppen gegen Rechtsextremismus. Unsere heutige Gästin ist in Halle aktiv und setzt sich dort für eine vielfältige, gerechte Gesellschaft ein. Entschieden stellt sie sich auf unzähligen Demonstrationen rechten Gruppen entgegen und ist gemeinsam mit ihren Mitstreitenden laut für Menschenwürde und Teilhabe. Herzlich willkommen, liebe Rosemarie.
Herzlichen Dank für die Einladung. Guten Tag.
Schön, dass du da bist. Normalerweise stelle ich an dieser Stelle des Podcasts unsere Gesprächspartnerinnen in ein, zwei Sätzen vor. Zu dir konnte unser Rechercheteam kaum etwas finden. Und du bleibst heute während des gesamten Gesprächs auch nur Rosemarie. Du möchtest nämlich anonym bleiben. Und meine erste Frage ist, warum?
Das hat zwei Gründe. Zum einen haben wir die Erfahrung gemacht in unserer Gruppe in Halle. Das ist eine Gruppe von etwa so um die 30 Frauen jetzt, dass es manchmal nicht so ratsam ist, wenn Menschen aus der rechten Szene unsere Namen wissen und auch dann unsere Adressen rausfinden. Da gab es für einige schon Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ob es allgemein bekannt ist, dass es hier Neonazi-Nazi-Aufmärsche gab, jeden Montag über Jahre von einem Herrn Sven Liebig, der inzwischen seinen Namen zu Sven Meyer Liebig geändert hat, wo es also ganz böse Hetze gab. Und da sind einige aus unserer Gruppe dann auch persönlich angegriffen worden und verbal angegriffen worden, bedroht worden. Inzwischen gab es da Prozesse und nach vielem Hin und Her ist dieser Mann jetzt auch wirklich so weit verurteilt worden, dass er jetzt ins Gefängnis muss. Nach vielen Revisionen und Wiederaufnahmen der Verfahren etc. etc. Halle ist ja nicht so groß, auch wenn ich nicht direkt in Halle arbeite, sondern im Umfeld. So, dass man sich schnell kennt. Man kennt sich sowohl in der Szene, die gegen rechts ist, als auch, dass man die wichtigsten Protagonisten des Gegenüber auch persönlich kennenlernt. Und das ist so einer der Hauptgründe. Der zweite Grund ist für mich persönlich auch, dass ich einen Beruf habe. Ich bin Ärztin in einem, ja, ich bin Psychiaterin, das will ich wohl sagen. Und ich möchte nicht, dass sich jetzt mein Engagement, wie soll ich das sagen, dass sich das zu sehr auch darauf auswirkt, was meine Patienten von mir wissen, um dieses Arzt-Patienten-Verhältnis dann nicht zu trüben.
Wie kam es dazu, dass du dich bei den Omas gegen Rechts engagiert hast oder wie bist du dahin gekommen zu der Organisation?
Ja, das erzähle ich gerne. Ich bin 60 Jahre alt geworden und hatte mir überlegt, also eine Sabbatzeit zu machen. Das hatte ich dann auch begonnen. Das war aber das Jahr 2020 und wir alle erinnern uns, dass da Corona anfing. Gleichzeitig habe ich schon ein paar Jahre in Sachsen-Anhalt gelebt und zu dem Zeitpunkt, als ich jetzt meine Arbeitszeit etwas unterbrochen habe, standen Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt bevor. Und die AfD und viele andere Bewegungen, zum Beispiel auch diese Bewegung da, diese Montagsaufmärsche und so, die sind uns ja allen nicht entgangen, also mir auch nicht entgangen. Und ich hatte eine bekannte Arbeitskollegin, die hatte sich ganz doll engagiert in einer neu gegründeten Partei in Erfurt. Und Thüringen ist ja nun auch sehr herausstechend für den Vormarsch der AfD. Das brauche ich wahrscheinlich nicht im Detail zu erklären. Und Die habe ich gefragt, meine Güte, hast du eine Idee? Ich will keiner Partei beitreten, aber ich möchte mich gern engagieren. Und da hat sie zu mir gesagt, na guck doch mal, es gibt doch bestimmt auch eine Ortsgruppe bei den Omas gegen Rechts in Halle. Und das war dann 2020, als ich wiederkam, also meine Sabbatzeit unterbrechen musste, habe ich mich an Menschen aus dieser Gruppe gewandt. Die habe ich dann im Internet gefunden. Und das ging noch über die Freiwilligenagentur in Halle, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall gab es da erstmal so ein Vorgespräch. Da war auch so das Gefühl, meine Güte, wer will da kommen in diese Gruppe und wie machen wir das? Ja, und dann bin ich dahin und zuerst waren das sehr informelle Treffen. Das war auch Corona-Zeit, da hat man sich draußen getroffen im Café. Die erste Zeit war auch recht schwierig. Ja, und dann bin ich dabei geblieben und inzwischen sind ja sehr, sehr viele Aktivitäten in Halle, Umgebung, Sachsen-Anhalt oder überhaupt in Mitteldeutschland und bundesweit gelaufen. Und je nachdem, wer von uns die Möglichkeit hat, die Zeit hat, das organisieren kann, nehmen die verschiedensten Mitglieder unserer Gruppe daran auch teil. Und die Gruppe wird dadurch bekannter, die lokale Gruppe Halle meine ich jetzt, und größer. Und inzwischen gibt es also Gruppen von Omas gegen Rechts hier in Mitteldeutschland oder in Sachsen-Anhalt, auch in Magdeburg, in Halberstadt, nach Sachsen rüber zum Beispiel. In Leipzig sind wohl mehrere Gruppen inzwischen, in Chemnitz, wenn ich nicht irre. Und wir versuchen uns da auch so zu vernetzen. Na und so ist es gekommen, so hat es angefangen.
Auf eurer Webseite, also der Omas gegen Rechts Halle, Schreibt ihr im Zitat: Die ältere Frau als öffentlich-politische Kraft ist nicht im kollektiven Bewusstsein gespeichert. Inwieweit spürst du diese Zuschreibung, die ältere Frau, ich darf dich, glaube ich, auch so nennen, als,
ja, klar.
Als jemand, der oder die selbst eine ältere Frau ist, also dass du unpolitisch seist? Also wie weit spürst du das in deinem Alltag oder in deinem Engagement?
Ja, eigentlich spüre ich es jetzt nicht mehr. Ich denke, dass das so ein bisschen zu einer Zeit gefühlt war. Wenn ich jetzt an meine Mitstreiterin, sage ich immer, an meine Mitomas denke, dann fühle ich mich überhaupt nicht unpolitisch. Die sind zum Teil älter, die sind wahnsinnig aktiv, die sind engagiert, die haben tolle Ideen. Ich fühle mich da manchmal ein bisschen hinten dran, weil ich denke, Mensch, du hast die Zeit gar nicht, du hast einen vollen Arbeitstag, du kommst kaputt nach Hause und du schaffst es dann gar nicht mehr, dich irgendwie aufzuraffen und manchmal habe ich dann fast ein schlechtes Gewissen. Auf Arbeit erlebe ich ja, dass ich mit zu den Ältesten gehöre, außer bei den Patienten, ne? Und da wissen jetzt meine Kollegen schon, also Kollegen, Kolleginnen schon, dass ich, wo ich stehe politisch. Und da ich aber eine ziemlich hohe Position habe, merke ich dann manchmal, dass sie nicht dich trauen, mir beim Kaffee oder beim Essen so zu widersprechen. Und ja, das ist blöd, ne? Deswegen sage ich, also auf der einen Seite rege ich mich manchmal auf oder kommentiere irgendwas, was gerade passiert. Oder ich kann Beispiel nehmen, ich bin gestern gestürzt und habe mich, wie auch immer, die Lippe aufgeschlagen und meine Zähne waren kaputt. Und ich hatte noch eine tolle Zahnärztin, die hat es gestern Abend alles gemacht. Und immer, wenn ich mit meinem Bruder telefoniere, der in Norddeutschland lebt, und ich sage, ich gehe morgen auf die und die Demo, sagt er immer zu mir, naja, pass auf, dass du keinen Klaps auf die Nase kriegst. Ich habe davor überhaupt keine Angst. Aber irgendwo ist das so auch, dass manchmal die Kollegen zu mir sagen, was, du bist gefallen? Das war nicht von der Demo heute zum Beispiel. Ne? Also da hat sich das schon sehr gewandelt. Ein anderes Beispiel ist auch immer meine Mutter, die ich als großes Beispiel nehme. Die ist jetzt 85 Jahre alt. Und ich bin immer wieder sehr beeindruckt, wie sehr ich mit ihr politisch reden kann. Meine Mutter ist in Berlin und vor Jahren ging es darum, die Kleingärten platt zu machen. Na gut, wir brauchen Wohnungen, es soll gebaut werden. Und meine Mutter war Ende 70 und ist zum ersten Mal in ihrem Leben auf eine Demo gegangen, um für ihre Kleingärten zu kämpfen. Und ich war davon so beeindruckt, dass ich gedacht habe, ja, wenn Menschen wirklich an ihrer Lebenswelt berührt werden, wenn wir da irgendwie rankommen, dann bewegt sich auch was, auch in der Gruppe. Und sie war ganz begeistert, wie sie mir davon da erzählte. Und jetzt ist es schon so, wenn wir irgendwo auftreten, das hast du ja in deiner Anmoderation gesagt, dass Menschen schon fast drauf warten oder uns einladen. Kommt ihr da auch hin? Könnt ihr uns unterstützen? Ich habe jetzt zum Beispiel Dessau vergessen, es tut mir leid, also hier in der näheren Umgebung, die uns dann auch einladen. Merseburg, da ist das und das findet statt, wir brauchen Unterstützung. Also, dass das jetzt eine Gruppierung ist, auf die zurückgegriffen werden kann. Ich denke, das wird deutlicher. Und da erlebe ich das eben nicht mehr so, ne?
Wobei man muss ja auch sagen, ich glaube, diese beiden Faktoren, ältere Frauen als unpolitische Kraft, das ist, glaube ich, nochmal eine sehr spezielle Konstellation. Frauen waren immer politisch, also auch im Kampf für ihre eigenen Rechte, Wahlrecht, Bürgerrechte, Grundrechte, die sie sich erkämpft haben. Aber man hat halt immer noch so das Bild der freundlichen, unpolitischen, wirtschaftlich abhängigen Oma. Also man kennt ja auch noch diese ganzen Haushaltsgeräte-Werbungen der 50er Jahre, wo es um nichts anderes geht, als darum, irgendwie die Familie am Laufen zu halten oder dem Ehemann zu gefallen.
So ist es.
Und die Frage, die sich mir dann stellt, ist, an welchem Punkt hattest du das Gefühl, da auszubrechen oder was hat dich früher schon politisiert? Also wie gab es eine Bewegung und Entwicklung oder bist du 2020 irgendwann aufgewacht und hast gesagt, ich muss jetzt was tun?
Das würde ich so nicht sagen. Also ich bin aus West-Berlin stammend, ich habe in Berlin studiert, wenn auch nach den 68ern, also ich bin Jahrgang 59, aber als ich so Teenager groß wurde, da war ja die Frage um RAF, Terrorismus, eine ganz große gesellschaftliche Frage. Das hat natürlich auch übergeschwappt in vielen Diskussionen der Freien Universität Berlin. Ich war recht jung und dumm, also unbeleckter, muss ich schon sagen. Ich habe nicht richtig hingeguckt. Aber dann kam es auch, als ich so studiert habe, ging es um die Hausbesetzerszene in Berlin, falls das irgendjemandem noch ein Begriff ist. Da gab es sehr, sehr viele Auseinandersetzungen mit der Polizei und was da alles so los war, da war ich zum Teil dabei, aber da ich ja Medizin studiert habe, also ich will nicht für alle Mediziner reden, aber ich denke, wir waren ganz schön brav, die Mediziner und Juristen, ja, wenn ich das vergleiche mit Menschen, die andere Fächer studiert haben. Das war ein Teil und dann habe ich persönlich einen anderen Weg genommen, der mich dann 20 Jahre in andere Länder geführt hat, wo ich dann erst 2003 nach Deutschland zurückkam. Und ich habe dann in anderen Ländern natürlich auch erlebt, was verschiedene soziale Systeme so bedeuten an Schwierigkeiten, Ungerechtigkeiten und habe da an bestimmten Projekten mitgearbeitet. Da will ich aber gar nicht so drauf eingehen, wo die nicht unpolitisch waren. Das auf sicher nicht. Aber als ich dann wiederkam, ich kam 2002, glaube ich, oder 2003, irgendwie in dem Dreh, kam ich nach Deutschland zurück. Und das war für mich schon eine Sache. Ich bin 84 weg. Ich bin in ein Land wiedergekommen, das ich so nicht kannte. Hatte zwar immer Besuche gemacht. Es war plötzlich ein Deutschland. Es gab eine andere Währung. Also von 84 bis 2002, 2003. Trotz meiner Besuche wusste ich das zwar, aber es ist anders, das zu leben. Und ich hatte damals sofort den Drang oder den wirklichen Wunsch, in den Ostdeutschen, in den neuen sogenannten damals neuen Bundesländern zu leben. Und das war für mich total spannend. Also von der Arbeit her, nein, nicht so sehr. Ich bin da in die Psychiatrie gegangen. Ich kann ja auch ziemlich Berlinern, das heißt, meine Kollegen in Sachsen oder so oder gerade die Patienten haben mich dann nicht als Fremden identifiziert. Ja, ich habe nicht Hessisch, Schwäbisch oder sonst wie gesprochen. Die haben das manchmal gar nicht mitgekriegt, dass ich eben Wessi bin. Und da habe ich also auch über diese Biografien der Menschen ein ganz anderes politisches System erlebt. Und ich finde das auch total bereichernd, dass ich bei den Omas gegen Rechts in Halle bin, weil diese Frauen in ihrer Biografie oft eine ganz andere Stärke zeigen. Also das war immer eine Erwerbsbiografie, die sind unterschiedlich politisch sozialisiert worden. Wir haben Frauen, die sind immer links gewesen. Wir haben Frauen, die sind immer christlich engagiert gewesen und trotzdem sozial, auch deswegen sozial engagiert. Wir haben Frauen, die aus ganz anderen Gruppierungen herkommen. Wir haben Frauen, die sich unheimlich für Umwelt engagieren und sehen, dass die Welt kaputt gemacht wird durch unsere aktuelle Lebensweise. Ja. Und deswegen würde ich sagen, nee, unpolitisch war ich nie. Vielleicht war ich nie so mutig wie jetzt. Das könnte ich so zusammenfassend sagen.
Wenn du heutige Aktivistinnen und Aktivistengruppen dir anschaust, die sind ja meistens studentisch geprägt, also so wie früher die 68er möglicherweise, ja.
Mhm.
Und auch die Reaktion des Staates ähnelt sich ja. Also man muss jetzt natürlich dazu sagen, die RAF war eine reelle Terrororganisation, aber der Umgang des Staates mit radikalen Erlass und irgendwie Verfassungsschutzbehörden und die dann versucht haben, solche Organisationen zu zersetzen, im Prinzip eine ganze Generation und eine politische Strömung. Wenn man sich anschaut, wie man heute mit den Klimaaktivistinnen umgeht,
genau.
Siehst du da Parallelen, siehst du da Unterschiede? Was sind so deine Gedanken, wenn du die Zeit damals, als es irgendwie politisch hier rund ging in den 60er, 70er Jahren vergleichst mit heute?
Oh je. Manchmal denke ich, es sind, also gerade was du gesagt hast, so ähnliche Methoden. Da wären so, das gab ja damals so den Verbot, dass Menschen irgendwie nicht vom Staat angestellt werden durften, wenn sie der KPD oder der kommunistischen Partei, ne, diesen kommunistischen Erlass da. Das betrifft ja jetzt die Bundesrepublik Deutschland. Als ich das gesehen habe, wie mit der Last Generation, den diesen Klimaaktivisten und Aktivistinnen umgegangen wird, das hat mich an viele solche Ungerechtigkeiten erinnert. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch verfolgt, wie das jetzt mit dem NSU lief, ja, wie NPD-Verbotsverfahren gelaufen sind oder nicht gelaufen sind, die DKP und welche Parteien es auch gab im Sächsischen Landtag und so. Manche Sachen ähneln sich sehr, manche Mechanismen. Manchmal fühle ich mich auch jetzt gerade so ziemlich hilflos, wenn ich sehe, was juristisch möglich ist von Menschen, die deutlich erklären, sie wollen diese Form von Demokratie nicht und die die Demokratie in die Möglichkeit gibt, also Sachen zu unterwandern, zu boykottieren, zu sabotieren, irgendwo kaputt zu machen. Was sehe ich ähnlich? Ähnlich sehe ich vielleicht, nein, mein Blick heute ist so, dass ich sage, bei vielen Sachen bin ich vielleicht gelassener und bei vielen Sachen bin ich total empört, weil ich mir sage, wenn ich mit meiner Mutter rede, ich habe gesagt, die ist 85, also Jahrgang 39, als sie 6 Jahre alt war, war der Krieg zu Ende. Meine Mutter kann mir noch erzählen, wie sie als kleines Kind furchtbare Angst hatte, in Berlin in den Kellern zu sterben und hat ihren Vater auch nie kennengelernt. Ja, der ist 39 gleich gefallen, also gleich zu Beginn des Krieges. Oder 40 ist er gefallen, ist ja egal, also sie hat ihn nicht kennengelernt. Und heute sieht meine Mutter Dinge aus Syrien, aus Gaza, aus der Ukraine, sonst wo, wo ich ihr sagen muss, guck nicht mehr fern, ja, beschränke dich auf 20 Minuten Fernsehen, und sie weint. Und sie kann nicht begreifen, dass Menschen nach diesen Erfahrungen irgendwie wieder in dieselbe Falle tappen, selbe Fehler machen. Und das, finde ich, ist etwas, wenn du vorhin gesprochen hast von alter Frau oder der älteren Frau oder dem älteren Menschen. Wir haben ja auch Männer in unseren Gruppen, auch in ganz Deutschland. Dass ich eine Sache sehe, dass wir auch dazu da sind, diese Erinnerung wachzuhalten. Diese mündliche und gelebte Erfahrung, Biografien, Familiengeschichten weiterzugeben. Das finde ich total wichtig und ich finde, das ist auch sehr politisch. Wir haben das gesehen bei Menschen, die Zeugen sind des Überlebens der Shoah oder Zeugen aus Fluchtgeschichten. Also immer dann, wenn Menschen rassistisch, unmenschlich, sexistisch, schlecht behandelt werden, ungerecht behandelt werden, dass es dann ganz wichtig ist, dafür die Einzelnen einzustehen und immer wieder dafür Zeugnis zu geben und da die Stimme zu erheben. Und ich denke, da ähnelt sich viel. Ich habe manchmal so überlegt, wenn ich ein ganz jünger gewesen wäre, weiß ich, ob ich mich nicht der RAF angeschlossen hätte? Kann ich doch heute gar nicht sagen. So in jungen, leidenschaftlichem, kämpferischem Eifer. Und wenn ich die Biografien einiger der Mitglieder so richtig verstanden habe, sind ganz viele Sachen, wo ich mir sage, ja, als junger Mensch hätte ich das verstanden. Heute als älterer Mensch würde ich sagen, nee, Leute, Gewalt ist es nicht. Also da kommen viele Sachen, wo ich dann auch junge Menschen heute verstehe, wenn die viel, viel radikaler auftreten, wenn die sagen, da muss mehr passieren. Ja.
Ich weiß nicht, Rosemarie, ob du unseren Podcast kennst. Der zeichnet sich durch eine Besonderheit aus. Es muss nämlich gespielt werden. Also alle Gäste müssen Spiele mit uns spielen. Ich weiß nicht, ob du die WDR-Sendung Zimmerfrei kennst mit Götz Alsmann und Christine Westermann. So ähnlich haben wir diesen Podcast auch aufgebaut. Wir spielen jetzt ein Spiel, das heißt ganz schön knapp. Ich stell dir viele Fragen, die haben mit unserem Thema jetzt erstmal gar nichts zu tun. Und du musst so viele wie möglich beantworten. Ja?
Ja, ich bin gespannt. Nee, ich habe das nicht gehört bisher in euren
Folgen. Ganz schön knapp. Alles auf Zeit.
Was ist dein Lieblingsgetränk?
Wasser.
Mit welchem Jahrzehnt, das du erlebt hast, konntest du dich am besten identifizieren?
Die 90er.
Wer ist dein größtes Vorbild?
Nelson Mandela.
Wer oder was bringt dich immer zum Lachen?
Oh je, oh je, oh je. Immer zum Lachen. Ich denke, der Humor meiner Kollegen.
Was ist dein schlimmstes Reiseerlebnis?
Zehn Stunden eingepfercht zu sein in eine Economy Class, Nachtflug, und mein Sitz war genau neben der Toilette.
Oh Gott. Welchen guten Tipp hast du zuletzt bekommen?
Guten Tipp? Also wenn ihr hier auf Zeit spielt, da habe ich richtig Mühe. Ein guter Tipp. Ja, jemand hat mir neulich, also erst heute gesagt, wie ich Pfingstrosen zu behandeln habe, damit sie schön bleiben. Mhm. Genau.
Wunderbar, schau. Ich habe dir sogar noch 30 Sekunden mehr gegeben, als mir eigentlich zusteht. Also so, wir wollen großzügig sein. Du hast ja gerade etwas Spannendes gesagt, und zwar, dass du als West-Berlinerin dich ganz bewusst oder sehr erfreulich gezeigt hast, jetzt nach Halle zu kommen oder im Umfeld von Halle zu arbeiten und dich dort zu engagieren. Wie nimmst du die aktuelle politische Stimmung in Halle wahr?
Also ich bin sehr froh, dass ich in Halle lebe, weil ich nicht nur durch die Omas gegen rechts, aber gerade über die Omas erlebe, dass es da ganz, ganz viele Gruppen gibt, die sich engagieren. Also ich erlebe das, dass wir da nicht allein stehen. Es gibt ja diese Allianz Halle gegen Rechts. Das ist also praktisch eine Dachorganisation, in der ganz viele zivilgesellschaftliche Gruppierungen sich wiederfinden und auch gemeinsam Dinge organisieren. Ich habe Freunde, Freundinnen, die in Magdeburg und Umgebung leben und die immer wieder so ein bisschen neidisch sind, wie viel wir hier auf die Beine kriegen oder auf die Beine stellen können, was wir ja nicht als Omas gegen rechts alleine machen. Und das ist wohltuend. Auf der anderen Seite, tja, wenn ich mich jetzt so outen kann, sind wir, oder ich rede lieber für mich, doch etwas enttäuscht über die letzten Bürgermeisterwahlen, ja. Und wir hatten uns jetzt vorgenommen in unserem Plenum in der Gruppe Omas gegen Rechts, dass wir die Stadtratsversammlung ein bisschen mehr verfolgen wollen, um zu wissen, wer stimmt, für welche Initiative, was läuft hier auch in der Stadt und wo müssen wir uns auch oder sollten wir uns auch lokal engagieren. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ich bin zufrieden, hier zu leben, weil so viele Möglichkeiten sind. Und weil wir uns, glaube ich, auch ganz gut gegenseitig kennenlernen können in den verschiedenen Organisationen. Wenn ich an meine Heimatstadt Berlin denke, wo ich ja auch oft bin, es ist viel größer, übersichtlicher, vielleicht auch ein bisschen komplizierter als hier. Und das ist wohltuend, dass die Wege auch so kurz sind.
Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de.
Halle steht ja für gleich zwei Dinge. Einmal die Gefahr durch Rechtsextremismus und Rechtsextremisten, die du auch gerade zu Anfang schon benannt hast, auch in Personenform. Dann gibt es den Anschlag auf die Synagoge in Halle.
Ganz genau. Ganz
es gibt zumindest halbe lose Beziehungen irgendwie und Verflechtungen auch in dieses NSU-Netzwerk und all diese Dinge. Hast du das Gefühl, man ist sich in Halle dieser Dinge bewusst oder gibt es einen Wunsch, das irgendwie zu verschweigen und so in einen Alltag zu kleiden, wo alles das gar nicht mehr zur Sprache kommt, weil man das Gefühl hat, jetzt ist doch auch irgendwann mal gut.
Das ist schwer, weil ich nicht für ganz Halle sprechen möchte. Ich habe in den mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe, nicht dieses Gefühl. Also wir sind jetzt auch in größerem Rahmen dabei zu überlegen, wie werden wir wieder des Anschlages gedenken zum Beispiel. Wir haben immer Mahnwachen, wenn es um die Morde in Hanau geht. Wir erinnern daran. Heute war eine große Festveranstaltung, bei der ich nicht war, weil ich ja gearbeitet habe. Die Omas gegen Rechts sind Patinnen geworden für eine BBS, eine berufsbildende Schule in Halle-Neustadt, die hatte sich zum Ziel gesetzt, Mitglied des Netzwerkes zu werden, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, und brauchten dafür Paten. Und wir haben uns bereit erklärt, Paten zu werden. Und das heißt aber auch, dass wir da enger mit den jungen Leuten kooperieren wollen, sie mit reinnehmen wollen in Aktivitäten und Mahnwachen oder Aktionen, die so geplant sind. Vielleicht ist es schon bekannt, dass die rechte Szene hier in Halle eine rechte Buchmesse im November, ich glaube es ist Oktober oder November, organisieren wollen. Und wir fühlen uns da zum Beispiel ein bisschen hilflos, aber wir sind dabei zu überlegen, wie wollen wir dagegen auftreten. Also ich kann sagen, die Menschen, mit denen ich zu tun habe, die sagen, nee, so geht das nicht. Aber natürlich, wir hatten ja auch den Stand der Omas zum Beispiel bei den Landtagswahlen oder jetzt vor den Bundestagswahlen, wo wir auch Aktionen hatten und wo uns Hallenser angesprochen haben und also überhaupt nicht unserer Meinung waren und sie gesagt haben, nee, so ist das nicht, und sich gegen ausländische Mitbürger oder eingewanderte Mitbürger gewandt haben und ganz andere Haltung vertreten haben. Also es ist beides da, es ist beides da. Wenn immer ich Besuch bekomme von Menschen, die sich nicht so auskennen in Sachsen-Anhalt oder in der Umgebung. Ich gehe immer mit ihnen zur Synagoge. Ich zeige ihnen immer das Mahnmal, was da aus der Tür gemacht wurde, und erkläre, was passiert ist, für die, die es noch nicht wissen. Und wir haben ja auch überall in den Städten, wie in den anderen Städten der Bundesrepublik, auch Aktionen, wenn es um die Stolpersteine geht und um den 9. November, um die Bücherverbrennung. Also ich denke, da ist trotz allem eine große Bewegung von Menschen, die sagen, nee, wir wollen nicht vergessen, wir wollen auch gucken. Was mich nur überrascht hat, Halle ist ja sehr, sehr stolz drauf, dass Genscher aus Halle stammt, ne? Und es gibt jetzt einen Dietrich-Genscher-Platz vom Bahnhof und so. Aber wenn ich die Leute frage, ob sie wissen, dass Heydrich in Halle geboren ist, das wissen dann oft die wenigsten. Der SS-Obersturmbannführer, der dann für vieles verantwortlich war. Das hat mich dann ein paar Mal verblüfft. Aber so ist das auch.
Das ist sicherlich keine Halle-eigene Situation, sondern etwas, was man bundesweit beobachten kann, dass die Erinnerungskultur einigermaßen selektiv ist und sich häufig auf das beschränkt, worauf man stolz sein kann. Alles das, was vor 1945 passiert ist, ist manchmal wie von Zauberhand durch so einen magischen Radierer weggewischt. Genau. Du hast es jetzt schon...
Nichts weiter.
Du hast es ja gerade schon angedeutet, aber jetzt mal so ganz konkret. Was macht ihr eigentlich als Omas gegen Rechts? Was sind eure Aktionen? Du sagst, ihr trefft euch regelmäßig und habt Versammlung. Was besprecht ihr da? Wie stellt man sich das vor? Ist es so klassischer, wie so ein Kaninchenzüchterverein mit einem Schatzmeister, und macht man irgendwelche Sachen, oder ist es eher so eine Ortsgruppe, so vergleichbar mit der Ortsgruppe einer SPD? Macht ihr jenseits der Demonstrationen und der Jahrestage noch etwas?
Also, ich war noch nie im Kaninchenzüchterverein und noch nie in der Partei. Die Omas gegen Rechts in der Bundesrepublik Deutschland sind ganz, ganz unterschiedlich organisiert. Es gibt also, du hast gesagt, es gibt vielleicht so 30.000 Mitglieder, 30.000 Frauen, es gibt auch Männer dabei. Man könnte sagen, es ist jetzt so gerade die größte feministische Bewegung, so wurde sie mal genannt. Okay. Es gibt ein Bündnis, also ein Deutschlandbündnis der Omas. Es gibt Omas, die sind in einem eingetragenen Verein organisiert. Und unsere und die Ortsgruppen können es selber entscheiden. Wir sind eine ganz lose gebildete Ortsgruppe, wenn man so will, Halle. Wir haben uns bewusst davon dagegen entschieden, ein Verein zu sein. Und wir treffen uns zweimal im Monat. Manche Gruppen machen mehr, wir machen das so. Und einmal ist es eine Art Stammtisch. Da ist, wird immer reserviert und für neue Mitglieder wird dieser Termin auch immer weitergegeben, wenn die uns anschreiben auf der Website, dass sie uns erstmal kennenlernen, informell. Und da wird dann zusammengesessen, das ist in einem Objekt, Bistro, Restaurant. Man redet, man lernt sich kennen, man stellt sich informell vor. Und dann haben wir einmal im Monat ein sogenanntes Plenum, zu dem eingeladen wird, das so 2-2,5 Stunden dauert. Und da werden die nächsten, die letzten Aktionen, das, was wir gemacht haben, besprochen und die nächsten Aktionen vorbereitet. Um das vorzubereiten, haben wir eine Kerngruppe, die besteht etwa aus 5 Mitgliedern. Die machen das freiwillig. Und sie können teilnehmen oder auch wieder gehen. Es kann auch jeder der Kerngruppe sich wieder anschließen. Und diese Kerngruppe versucht schon vorzubereiten, welche Anfragen wir bekommen haben, wo wir mitmachen wollen, wo vielleicht nicht. Wenn ich jetzt sage, es gibt schon, es gab jetzt ganz, ganz viele Anfragen, weil ja auch alles Mögliche sich 80 Jahre jährt. Und wir gehen dann ins Plenum, haben so eine Tagesordnung vorbereitet und dann haben wir folgendes Prozedere. Wenn jemand von uns sich in der Lage sieht, zu diesem Thema etwas zu organisieren und sagen wir mal dann den Hut auf hat für das Projekt, dann sagt die oder derjenige, ja, ich kümmere mich darum und 3 oder 4 schließen sich an und machen das dann. Und wenn sich in unserer Gruppe niemand findet, der das machen kann, aus gesundheitlichen, persönlichen, zeitlichen, sonstigen Gründen, dann findet es eben nicht statt. Und jeder ist eingeladen, etwas zu tun, aber auf keinen soll der Druck ausgeübt werden. Du musst jetzt unbedingt da aktiv sein. Und wenn ich so ein bisschen zurückgucke, was wir jetzt alles gemacht haben, also zum einen geht es, nein, ich will erst mal sagen, dass wir auch verschiedene Haltungen haben. Es ist nicht so, dass wir einheitlich sagen, alle haben dieselbe Haltung zu dem und dem Thema. Was uns aber eint, und das steht ja auch auf der Website, ist, dass es vor allen Dingen geht um eine ganz starke Haltung gegen jede Form von Rechtsextremismus, Rassismus, Sexismus, gegen die Menschenwürde. Dass wir uns also für Demokratie, für Unantastbarkeit der Menschenwürde, für Rechtsstaatlichkeit, für Vielfalt der Kulturen, Toleranz und ja, respektvolles Miteinander einsetzen. Wir unterscheiden dann natürlich auch, es gab zum Beispiel eine Frage, wie stehen wir jetzt als Omas gegen Rechts zu der Situation Krieg in der Ukraine, Waffenlieferung etc. Wir haben dazu keine einheitliche Haltung und wir lassen das dann auch so stehen. Und ich denke, unsere Gruppen oder jedenfalls in Halle denken wir das so, das müssen wir auch lernen auszuhalten. Wir haben Menschen, die sagen, ich würde mich diesem Friedensbündnis anschließen, ich gehe auf Ostermärsche und wir reden dann darüber und sagen, okay, individuell, aber wir können jetzt nicht sagen, dass das für alle Omas gegen Recht so steht. Es würde nicht jeder so tun. Dasselbe ist auch bei bestimmten Demonstrationen hat der eine oder andere schon gesagt, nee, da gehe ich nicht mit. Aber wir entscheiden dann gemeinsam, gehen wir dann als Omas gegen Rechts, als Gruppierung, darf unser Name dafür sein oder nicht. Das ist erstmal so diese Grundorganisation. Wir haben Menschen, die sagen, wir müssen jetzt auf die Straße, wir müssen laut sein, wir müssen ganz viel demonstrieren, wir müssen uns engagieren, wir müssen gehört werden. Und es gibt wieder andere, die sagen, das ist nicht meins, ich kann das nicht. Ich bin eher jemand, der auf Mahnwachen ist, der ruhig ist, der sich ansprechen lässt oder der am Informationsstand steht und mit einzelnen Menschen individuell redet. Wir haben ganz viele Fragestellungen, die nicht geklärt sind. Wie wollen wir uns zu Social Media verhalten? Ich sage das nur als Beispiel, wir haben viele andere Fragen. Wenn wir jetzt sehen, was diese ganzen Tech-Milliardäre machen und wie die Meinung beeinflussen und auch Politik beeinflussen, wollen wir da nicht alle WhatsApp-Gruppen, X, Instagram, Facebook, alles verlassen? Das ist eine Diskussion, wir sind darüber nicht klar. Dann ist es eine Frage Haltung zur AfD. Es geht jetzt nicht nur um die Partei, sondern wie sprechen wir mit Menschen? Wie sprechen wir mit Menschen, die auch im Stadtrat sind? Wie sprechen wir Menschen, die jetzt ganz überzeugt die AfD wählen, sondern da einfach sagen, nein, Schluss, mit denen rede ich nicht, wollen wir in Dialog treten, mit welchen Zielen. Also all das ist sehr bunt, ja. Es ist nicht so rigoros wie ein Parteiprogramm und da ist Parteidisziplin. Dadurch haben wir auch sehr verschiedene Aktivitäten. Was ich angesprochen habe, sind Mahnwachen. Was jetzt ganz viel ist, das ist dank einer Initiative von einigen Frauen bei uns zu verdanken, dass wir Lesungen machen. Unsere Töchter, die Nazinen, das ist eine Lesung, wo drei ältere Frauen, alte Frauen und drei junge, also Mütter und Töchter, lesen. Es ist ein Stück von Herminia van der Mühlen aus den 30er Jahren, die praktisch drei Biografien von Frauen in der Nazizeit durch diese inneren Dialoge, was diese Frauen so erzählen, in ihrer Sorge um die Töchter wach werden lässt. Und bei dieser Lesung entdecken plötzlich ganz viele Menschen, was passiert heute parallel in unserer Gesellschaft in den Familien. Deswegen unsere Töchter, die Nazien, also drei junge Frauen, drei Töchter, die ganz andere Wege gehen, als ihre Mütter erwarten. Und dann der Austausch danach. Und das wird jetzt immer mehr gefragt, auch in dieser Diskussion. Das ist eine ganz andere Art von Aktion. Dann natürlich Aktion morgen früh. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Hier in Sachsen-Anhalt hat vom 23. von heute bis Sonntag die AfD ihren Landesparteitag. Und die werden da also den Kandidaten für die nächste Landtagswahl, die 2026 im Land Sachsen-Anhalt stattfinden wird, aufstellen. Die werden ihr Parteiprogramm so ausrichten, wie das hier für Sachsen-Anhalt wie die das denken, dass das für Sachsen-Anhalt sein soll. Mir zittert das Herz und die Beine, weil ich Angst habe, dass in Sachsen-Anhalt die AfD zu einer Partei wird mit absoluter Mehrheit 2026. Und morgen früh haben die Magdeburger auch ein Bündnis gegen rechts, also ganz früh aufgerufen zu einem sogenannten unfreundlichen Empfang. Das ist natürlich wieder eine ganz andere Aktion, wo Menschen von ganz weit herkommen und wo ich mich frage, schaffe ich das morgen früh vor 7 loszufahren und dann um 8 da mitzumachen. Aber da kommen dann auch ganz aus ganz Sachsen-Anhalt Menschen, die sich dann, die laut protestieren. Wird es was bewirken? Für die AfD-Abgeordneten vermutlich nicht, die da hingehen oder die Mitglieder dieses Gremiums. Also es sind leise Aktionen, es gibt Aktionen, die sehr edukativ sind, es gibt laute Aktionen, so würde ich das jetzt mal sagen.
Gibt es irgendeinen Schwerpunkt, bei dem du immer wieder zu sehen bist? Also du hast ja schon gesagt, du bist gerne beim Stand, wenn es um Einzelgespräche geht oder Mahnwachen, hattest du gerade auch gesagt. Mhm. Also ist das so, hat jede Person auch so ein bisschen ihre Rolle?
Nö, also das wäre jetzt zu festgelegt. Nee, wir wissen, dass einige Leute gut sind, Sachen vorzubereiten, zu organisieren. Wir haben Leute, die sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmern, weil sie das auch gut können und gerne machen. Also dann auch mal mit der Presse reden oder Pressemitteilung verfassen, das ist wichtig. Dann gibt es Leute, die haben ganz andere Verbindungen. Wir haben Leute, die haben zum Beispiel mehr Verbindung zum KZ in Buchenwald und zu der Gedenkstätte, will ich sagen, und die dort Sachen organisieren. Wir haben Leute, die sind ganz stark engagiert auch im Umweltschutz oder Halle Zero, also wie wollen wir die Stadt auch lebenswert wieder gestalten. Das wechselt. Und dann ist es auch so, du hast ja auch gesagt, oder ich habe das ja auch gesagt, wir sind eben nicht mehr so ganz jung. Und viele haben dabei auch oft, nicht oft, einige auch familiäre Probleme. Also wenn der Partner krank wird, alt wird, dement wird, dann müsste sich der eine oder andere, die eine oder andere zurückziehen. Das ist mehrfach passiert schon, ja. Also wenn mein Mann plötzlich eine Krebserkrankung hat oder dement ist oder so, dann ist die Zeit auch weg. Ja, und manche sind auch sehr engagiert und helfen in der Familie und kümmern sich um die Enkelkinder. Es sind ja nicht alle Omas, aber wir haben viele Omas. Und dann wechselt das auch, das fluktuiert. Ich bin jetzt seit 2020 dabei, in den 5 Jahren, und ich war die ganze Zeit eben berufstätig und freue mich, wenn ich aktiver sein kann, wenn es um Uhrzeiten geht wie jetzt, ja. Abends kann ich mir Zeit freischaufeln. Aber heute bei dieser Festveranstaltung wäre ich auch gerne da gewesen, ist aber nicht drin. Und das wird auch so lange nicht drin sein, wie ich eben noch berufstätig bin. Und damit kann ich leben. Ich gehe auch zu bestimmten Veranstaltungen auf die Straße oder auf Demos. Zum Beispiel, als dieser große Parteitag in Riesa war, da waren ja, weiß ich nicht, 20.000 Menschen da aus der ganzen Bundesrepublik und so. Das ist auch mal ein schönes Erlebnis. Aber wo wir jetzt gerade sind, ist in unserer Überlegung, was ist wirksam und welche Strategien wollen wir entwickeln? Also gerade in Bezug auf die anstehende Landtagswahl im nächsten Jahr. Ne? Und da hängt es davon ab, wo kann ich mich da sehen, wie viel Zeit habe ich, und da würde ich mich einbringen, das stimmt schon. Aber nur auf der Straße sein und laut sein, da habe ich so meine Fragen. Aber das sind so die Punkte, die wir jetzt alle diskutieren.
Wir haben jetzt Minute 40. Das bedeutet, wir müssen das zweite von zwei Spielen spielen. Und dieses Spiel heißt ganz schön einfach. Im Prinzip ist es das, was du nämlich schon die ganze Zeit machst. Und zwar deinen Aktivismus, die Omas gegen rechts, erklären. Und zwar in einer Minute deinen Aktivismus erklären einem Kind. Wie würdest du es formulieren, wenn dich ein Kind, deine Enkelin oder dein Enkel fragen würde, Oma, was machst du eigentlich? Und dazu gibt es einen Jingle und dann geht's auch schon los.
Ganz schön einfach. Kinder hören zu.
Okay. Es geht mir darum, dass immer wieder respektiert wird, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben, dass alle Menschen gleich behandelt werden, egal woher sie kommen, was sie glauben, wie sie leben, wie sie sich ausdrücken, wie sie sich verhalten. Und darum geht es mir in meiner Arbeit, dass ich dafür kämpfe, dass Menschen so anerkannt werden und sich so wohlfühlen können und dass sie in Frieden und Freiheit und ohne Angst leben können. Punkt.
Vielen Dank. Also wir haben jetzt ein wenig über dich gesprochen, über die, den Aktivismus und die vergangenen Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass du dich heute bei den Omas gegen Rechts engagierst, vor allen Dingen aber eben auch die Verortung und die Verankerung in Halle. Jetzt ist es ja so, dass die Omas gegen Rechts, ich hatte letztens in Wien die große Ehre, mit der österreichischen Gründerin der ganzen Veranstaltung zu sprechen, mittlerweile einen internationalen Charakter hat. Es gibt auch die Grannies Against, weil die Fascism wahrscheinlich in den USA. Es gibt vor allen Dingen eben viele Gruppierungen oder Gruppen in Österreich und in Deutschland. Und ihr hattet im August 2024 den ersten Bundeskongress der Omas gegen Rechts in Erfurt. Genau. Wie hast du diese Veranstaltung, wie hast du diese Zeit erlebt?
Ich habe da ja gar nicht so viel erlebt, jetzt hätte ich fast Berlinert, aber einige von uns.
Darfst du ruhig.
Ja. Einige von uns haben da teilgenommen. Waren sehr engagiert. Ich fand das auch toll. Und es gab dann Veranstaltungen an dem Samstag, an dem ich ja dann auch frei hatte. Und wir sind alle in Erfurt gewesen. Es gab verschiedene Stände, es gab Protestzüge, es gab gemeinsames Feiern, es gab sich gegenseitig kennenlernen. Das war sehr ermutigend, weil unsere Gruppe ist ja in Halle gar nicht mehr so klein, aber weil dieses Treffen, dieser Austausch einfach so schön ist zu sehen, da sind andere Frauen, was machen die, was haben die für Materialien, was haben die für Lieder, was haben die für Ideen. Ich war ein paar Mal zu Treffen mit anderen aus Halle, einmal zu einem Treffen in München, das fand ich ganz toll. Die hatten das super vorbereitet. Wir hatten Leute auch mal hier eingeladen aus anderen Städten. Also Erfurt war jetzt bundesweit, aber es gibt auch immer diese kleineren Treffen. Ich war auch mal in Bamberg und das ist eigentlich auf der einen Seite so toll zu sehen, dass überall diese Ideen ähnlich sind und das Engagement. Dann auch zu sehen, welche unterschiedlichen Strukturen und Möglichkeiten es gibt. Da war ich in Bamberg und München zum Beispiel sehr beeindruckt durch bestimmte Möglichkeiten, die es da gab oder wie das finanziert wird oder welche Ideen sind. Und in Erfurt, denke ich, war das ähnlich. Erstmal in dem großen Plenum, dann gab es da natürlich dann auch die Aufzeichnung, die ganzen Informationen nachher drüber. Und jetzt war ja die Fragestellung, wird das nochmal gemacht, hilft das? Es hilft vor allen Dingen als Ermutigung, als Vernetzung und als Ideenschmiede, würde ich sagen.
Was ist die Zukunft der Omas gegen Rechts? Also was ist das, was bundesweit oder auch in Halle oder international die größte Herausforderung ist? Wo siehst du Und so eine klassische Bewerbungsfrage. Oh ja, genau. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Aber wo siehst du dich in 5 Jahren? Oder wo siehst du die Omas gegen rechts in 5 Jahren?
Wo ich mich sehe, weiß ich nicht. Wo sehe ich die Omas gegen rechts? Ich hoffe, dass immer mehr kommen werden. Ich hoffe, dass Frauen kommen mit viel Ideen und Engagement und Kraft. Ich sehe aber auch, dass, was ich vorhin gesagt habe, dass so die eine oder andere, der eine oder andere auch sein persönliches Schicksal hat, dass die Menschen ja eben auch wirklich älter werden, fragiler, zerbrechlicher, kränker. Ich bin dann doch wieder beeindruckt, dass manche weit über 80 sind und so fit im Kopf und im Körper, dass ich hoffe, dass ich mit 70, 75 das auch noch bin oder mich daran halte. Ich hoffe, nein, ich sehe das, nee, ich sehe nicht, weil ich ja keine Seherin bin. Ich hoffe, dass sich das weiter verbreitet. Und was ich auch erlebe bei den gemeinsamen Protesten, Demonstrationen und so, der Kontakt mit jungen und jüngeren Menschen. Und darauf baue ich sehr, dass also dieses, was ich vorhin sagte, dieses Zeugnis geben oder diese mündliche Tradition weitergeben, bedeutet, Mensch, Leute, hört nicht auf. Es endet nicht mit irgendeinem Alter. Ihr könnt immer weitermachen. Und Vernetzung und Zusammenstehen ist wichtig. Und darauf hoffe ich, dass Menschen immer mehr begreifen, wenn wir etwas zusammen erreichen wollen, dann müssen wir das auch zusammen machen. Und dass sich vor allen Dingen, also wie in unserer Gruppe, so schwer das manchmal auch ist, wir auch sagen, okay, wir sind zusammen, wir kommen aus ganz verschiedensten Biografien, ganz verschiedenen Hintergründen, ganz verschiedenen vielleicht auch Ideologien, Überzeugungen, Glaubensrichtungen und trotzdem können wir für bestimmte Ziele gemeinsam eintreten. Und das hoffe ich, dass das stärker wird, dass die Menschen, die aufstehen gegen Rassismus und für Menschenwürde sich eintreffen, dass sie sich nicht so zersplittern und zerspalten lassen. Das ist für mich das Wichtigste.
Wenn du auf deinen bisherigen Aktivismus schaust, gibt es etwas, was du im Nachhinein anders machen würdest?
Ich denke nicht, nein, denke ich nicht. Weil das auch alles sehr, sehr verwoben ist mit meiner Biografie und im Grunde genommen würde es bedeuten, hätte ich mich vor 40 Jahren für eine andere Lebensform entschieden oder so. Nein, hätte ich nicht. Es wäre wahrscheinlich eh nicht so gekommen.
Wir haben ja, als wir im Jahr 2016, 17, 18 auf diese Republik geblickt haben oder im Jahr 2020 in die politische Landschaft mal hineinbegeben haben, festgestellt, okay, die AfD ist schon eine wesentliche politische Kraft. Sie ist offensichtlich anschlussfähig, aber in den letzten 7, 8 Jahren hat die Partei einen rasenden Aufstieg hingelegt. Sie hat sich erweitert, die Zahl ihrer Sitze im Bundestag hat sich verdoppelt. In manchen Teilen Deutschlands hat sie 40% Zustimmungsraten, bundesweit mittlerweile so um die 25%. Je nach Wetterlage ist sie stärkste politische Kraft oder zumindest die erfolgreichste und beliebteste politische Partei in ganz Deutschland. Wie schwer oder wie leicht fällt es dir dann nicht zu resignieren, sondern zu sagen, okay, wir müssen weitermachen, es hilft ja nichts. Oder denkst du dir manchmal in einem ruhigen Moment, es wird ja eigentlich immer schlimmer?
Das eine schließt das andere ja nicht aus. Also ich denke manchmal auch, es wird immer schlimmer. Ja. Das heißt aber auf keinen Fall, dass ich sage, aufhören. Ich, was ich noch nicht von mir gesagt habe, ich bin katholisch. Und wenn ich in Berlin bin, dann
das ist ja nicht schlimm.
Nee, danke, weiß ich.
Das sei ja als evangelischer Theologe, das muss ich, glaube ich, sagen.
Ich wollte damit sagen, wenn ich in Berlin bin, bei meiner Mutter, die ja schon mehrfach hier erwähnt wurde, die hört das nie hören, diesen Podcast, ja, deswegen darf ich das sagen, gehen wir in die Kirche Regina Maria, Maria Regina Martyrum. Ich weiß nicht, ob irgendeiner dich kennt, auch du als theologischer, als evangelischer Theologe. Das ist ein Frauenkarmel, der seit den 80er Jahren besteht und der ist die Gedenkstätte neben der Gedenkstätte Plötzensee. Ich habe vorhin gesagt Nelson Mandela, weil ich das denke, aber das ist der Gedenkort der Märtyrer von Plötzensee und die standen alleine auf weiter Flur oder dachten das, ja. Und deswegen sage ich, nee, aufhören ist nicht drin. ist gar nicht drin. Ich will mich da nicht in die Reihe bringen. Ich bin kein Märtyrer, ja. Ich bin vielleicht auch feige und ich habe auch Angst in bestimmten Situationen. Das habe ich, ja. Und das ist so. Aber ich denke, es gab Männer und Frauen, die waren wirklich einsam und wir sind das nicht, ja. Das sage ich ja, dass wir uns nicht aufspalten lassen, dass wir uns nicht entmutigen lassen und weitermachen müssen. Und worauf ich hoffe, dass das Kollektiv mehr Fantasien hat, mehr Ideen, mehr Strategien entwickeln kann. Wenn ich mit manchen Menschen spreche, dann sage ich mir auch, meine Güte, das sind ja dieselben Parolen, haben die nichts gelernt, was ist passiert? Es ist nicht genau dieselbe Geschichte, aber so viele Ähnlichkeiten. Das macht mich dann manchmal traurig, aber nicht resignativ, traurig eher. Und dann denke ich jetzt, Margot Friedländer hat auch nicht aufgegeben, bis zum Schluss nicht. Das ist auch, die war dann zu bestimmten Zeiten ihres Lebens auch ganz alleine.
Vielleicht als letzte Frage, damit wir auch mit etwas Positivem als Ausblick hier rausgehen. Was gibt dir Hoffnung?
Das ist aber für mich persönlich, ja. Das würde ich nicht für die Omas sagen. Hoffnung gibt mir ganz sicher mein Glaube und Hoffnung gibt mir auch meine Erfahrung als Therapeutin. Ich glaube bis zum Schluss, dass jeder Mensch sich ändern kann. Das gibt mir Hoffnung. Und ich denke, dass die Kraft, die wir mehr entwickeln sollten, im persönlichen Leben und im Zusammenleben mit anderen, Dankbarkeit ist. Ich merke das ganz viel auch in meiner Arbeit. Wenn ich Patienten frage oder meine Kollegen frage, wofür kannst du am Ende des Tages dankbar sein? Dass wir nicht so viele Dinge, die wir haben, wo wir in einem der reichsten Länder der Welt leben, wo wir praktisch in einem, verglichen mit anderen Ländern, einem Paradies leben, dass wir das nicht selbstverständlich nehmen. Ja? Ich habe das vorhin nur angedeutet, ich habe 20 Jahre meines Lebens in anderen Ländern gelebt. Ich habe das heute früh gesagt in einer Gruppenvisite, auch unter dem Aspekt, wofür bin ich heute dankbar? Und dann, also da hat dann eine Patientin erst gar nichts eingefallen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wissen Sie, ich bin jeden Morgen dankbar, wenn ich die Dusche aufmache und es heißt, das Wasser drin. Und ich finde das so toll, ja. Und ich werde nicht aufhören, bis zu meiner eigenen Demenz dafür dankbar zu sein, für diese Dinge. Ne? Und das ist so die Kraft, auf die ich baue, das Menschen zu vermitteln, dass jeder sich verändern kann und vielleicht wir ein bisschen mehr Dankbarkeit und Demut lernen müssten. Aber vor allem Dankbarkeit für all das, was es gibt, was wir haben. Und eben auch dankbar zu sein für unser Land, unsere Demokratie, unser Rechtssystem. Das gehört natürlich dann auch dazu.
Liebe Rosemarie, wir sind jetzt quasi am Ende der Folge. Zum Abschluss geben wir dir die Möglichkeit, auch das machen wir in jeder einzelnen Podcast-Folge, Initiativen, Projekte, Menschen, Musikerinnen und Musiker, Autorinnen und Autoren oder was dir auch sonst in den Kopf kommt, vorzustellen. Du bekommst jetzt also eine Minute, zwei Minuten Werbezeit in diesem Podcast. Du kannst dir überlegen, wofür du Werbung machen möchtest, wo du ein wenig Aufmerksamkeit widmen möchtest, wo du denkst, das ist etwas, was Verbreitung finden sollte. Und wir nennen diese Kategorie auch deine Werbeanzeige oder deine Litfaßsäule, je nachdem, für all die Dinge, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, kennen und unterstützen sollten. Und nach dem Jingle geht's los.
Oh, ganz schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige.
Ich weiß ja nicht, wie viel ich benennen kann. Mir fallen jetzt aktiv zwei Sachen ein. Das eine ist in Halle Silberhöhe der sogenannte Bauwagen. Das ist eine Initiative, die viele Organisationen tragen, Einzelmenschen. Das geht darum, dass Kinder, Jugendliche, vor allen Dingen aber Kinder in diesem sozialen Brennpunkt, die oft ganz auf sich gestellt sind, dahin kommen können und Menschen finden, die immer ihre Ansprechpartner sind für ihre Sorgen, für die Hausarbeiten, zum Spielen, dass einfach immer jemand für sie da ist. Der Bauwagen existiert schon ein paar Jahre. Ich kenne die kleinen Schwestern Jesu, wo eine von denen da aktiv dabei ist. Und das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, die immer wieder um ihr Überleben kämpfen müssen. Das zweite ist keine spezielle Organisation, sondern Obdachlosenarbeit. Also mein Herz brennt dafür, dass es Initiativen geben muss für Menschen, die auf der Straße leben, medizinische Versorgung, medizinische Busse, Essensstellen, Sozialarbeiter, die sich dafür sorgen, also Streetworker. Und da habe ich ein Engagement sehr viel bei der Diakonie in der Stadtmission. Aber das ist in ganz vielen Städten der Fall. Und da, egal wo das existiert, dafür muss Unterstützung und ja, muss weitere Unterstützung gefunden werden. Ehrenamtlich oder durch Geld oder durch Spenden. Punkt.
Vielen, vielen Dank, Rosemarie, für deinen Besuch bei uns im Podcast. Vielen Dank für dein Engagement. Und richte doch bitte die Grüße, die wir hier aussenden, an deine Gruppe weiter, an die Omas gegen Rechts, bitte mitnehmen. Vielen Dank für euer Engagement, für euren Einsatz gegen Rechtsextremismus, für Menschenwürde und Minderheitenschutz und für alles das, was wichtig ist im Umgang miteinander. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und macht's gut, bleibt gesund, ciao.
Hey, bist du noch da? Dann bis bald. Du hörst ganz schön laut den Veto-Podcast. Alle 2 Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin, folgt uns auf Instagram und TikTok.